Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Ein Ende ist noch nicht in Sicht. Zurzeit steigt die Zahl der Infizierten. Allein für Deutschland hat das Robert-Koch-Institut über 2600 Fälle von Affenpocken registriert. Aus Spanien und Brasilien sind am Wochenende Meldungen über erste Todesfälle gekommen. Es existiert ein angepasster Impfstoff und in einigen Ländern, Großbritannien, Kanada, USA, ist ja auch schon begonnen worden, systematisch zu impfen. Schwerpunkt eben auf die Hauptrisikogruppe, Männer, die Sex mit Männern haben. Aber der Impfstoff ist rar, auch in Deutschland. Und zudem trifft die Erkrankung nicht nur Männer, die Sex mit Männern haben. Affenpocken sind keine klassische Geschlechtskrankheit im engeren Sinne. Es gibt auch vereinzelt Fälle, bei denen sich Patienten über nicht sexuelle Kontakte zum Beispiel im Haushalt angesteckt haben. Im New England Journal of Medicine ist jetzt die bislang größte internationale Fallserie veröffentlicht worden. Einer der Autoren ist jetzt am Telefon, Privatdozent Christoph Böseke, Oberarzt an der Medizinischen Klinik 1 des Universitätsklinikums in Bonn. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Winkelheide.
Herr Böseke, wie machen sich die Affenpocken bei den Betroffenen bemerkbar? Das ist ja oft gar nicht so schnell und so simpel zu erkennen.
Ne? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir tatsächlich gesehen haben, dass die Symptomatiken, die wir bei den Ausbrüchen aus Afrika, da gab es früher ja schon Affenpockenfälle, sich tatsächlich unterscheiden. Unsere Patienten haben häufig gar nicht so sehr viele Hautläsionen, also Veränderungen im Bereich der Haut, Bläschen, kleine Geschwüre oder ähnliches. Sodass am Anfang das meistens immer noch für einen allergischen Ausschlag oder ähnliches gehalten wird, wenn nicht dann noch zusätzlich generelle Beschwerden wie Fieber, Lymphknotenschwellung, Abgeschlagenheit hinzukommt.
Kommt es manchmal auch zur Verwechslung mit der Syphilis?
Vermutlich schon. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wenn man sowieso in einem Zentrum in Betreuung ist, weil man zum Beispiel eine HIV-Infektion hat oder eine Präexpositionsprophylaxe einnimmt, dann würde ich mal vermuten, dass die Chancen da relativ gering sind, weil die neue Erkrankung da seit April ja bekannt ist und mit reingehört in den Differentialdiagnostik-Abklärungsalgorithmus. Das kann natürlich aber, wenn man draußen sozusagen Betreuung ist, wo das Wissen noch nicht so ausgeprägt ist, durchaus auch erstmal fehldiagnostiziert werden, das stimmt.
Macht das denn einen Unterschied, also wenn man es früh diagnostiziert? Also klar, kann man dann Infektionsketten unterbrechen, aber ändert man was am Krankheitsverlauf?
Nein, letztlich erstmal nicht. Wir haben ein antivirales Medikament zur Verfügung. Das ist sehr, sehr knapp und ist momentan auch nur sehr, sehr schweren Fällen vorbehalten. Wir haben es bei zwei Patienten schon einsetzen können, die einen sehr, sehr schweren Befall hatten aufgrund von Vorerkrankungen. Aber der Punkt, den Sie ansprechen, ist völlig richtig. Je früher man von dieser Infektion weiß, desto eher kann man sich ja sozusagen selber in Quarantäne begeben oder dafür sorgen, dass man eben über Körperkontakt keine anderen Menschen noch ansteckt.
Wie ist denn der Verlauf überhaupt? Also Sie haben schon gesagt, Behandlung ist schwierig, weil es zwar antivirale Medikamente gibt, aber die knapp und rar sind.
Also der Großteil unserer Patienten kann das sozusagen zu Hause aussitzen, ausliegen, wenn sie so wollen. Die Quarantänedauer ist zum Teil recht lang. Manchmal dauert es 3 Wochen, bis eben die Krusten und Schörfe abgefallen sind und dann von den Gesundheitsämtern die Quarantäne aufgehoben wird. Wir haben in unseren deutschen Daten gesehen, dass gerade mal 5% der Patienten überhaupt nur ins Krankenhaus müssen. Also über 95% können das als Hautausschlag zu Hause behandeln. Und in den 5% der Fälle war es häufig auch so, dass eine stationäre Aufnahme nötig war, um adäquat die Schmerzen zu therapieren, weil diese Hautveränderungen, wenn die insbesondere im Intimbereich sitzen, sehr, sehr schmerzhaft sein können. Und dann braucht man zum Teil über die Vene intravenös gegebene Schmerzmittel, weil es sonst nur schwer auszuhalten ist. Das war aber sozusagen nur ein indirekter Grund, um die Leute im Krankenhaus auszunehmen. Da ging es jetzt nicht um einen lebensbedrohlichen Verlauf der Erkrankung.
Ja, aber besser sind natürlich Infektionen, die gar nicht erst entstehen. Wie sieht das aus mit der Impfung? Ist ja relativ schwierig gewesen, in vielen Städten da überhaupt dranzukommen. Und die andere Frage ist, gibt es überhaupt genug davon und ist genug geordert worden?
Ja, also die erste gute Nachricht ist, in allem steckt ja auch was Positives. Das haben wir, glaube ich, aus der Corona-Pandemie gelernt, dass sehr früh reagiert worden ist. Also als die ersten Fälle auftauchten, und wir haben ja aus München im April dann den ersten Fall auch berichtet bekommen, da ist sofort geschaltet worden, gibt es bereits einen zugelassenen Impfstoff, kann man den bestellen und ist ja auch zeitnah zu bekommen. Und wir waren dann selber in Bonn in der Lage, 8 Wochen später schon die ersten Patienten zu impfen. Das ist ein extrem kurzer Zeitraum, sozusagen nach Erstauftauchen in einem Land 8 Wochen später schon impfen zu können. Das darf man immer nicht vergessen, wenn geschimpft wird, dass zu wenig und zu spät geimpft wird. Natürlich sollte man immer so früh wie möglich impfen, aber wir sind hier relativ früh eingestiegen. Momentan sind wir etwas eingeschränkt, weil die Mengen noch nicht so sind, wie wir das im Klinikalltag gebräuchten könnten, um insbesondere die Risikopopulation und die Kontaktmenschen zu impfen. Aber es ist frühzeitig bestellt worden. Es wird mit Sicherheit in diesem Jahr noch deutliche Impfstoffdosen nachgeliefert bekommen. Und die STIKO hat auch einen pragmatischen Weg vorgeschlagen. Eigentlich ist die Impfung 2-mal vorgesehen bei Menschen, die noch nie eine Pockenimpfung hatten. Und momentan werden sozusagen alle, die in Frage kommen, 1-mal geimpft. Und die Zweitimpfung kann dann nachgeholt werden, wenn entsprechend Impfstoff da ist, dass man eine Zweitimpfung auch vertreten kann.
Die Konzentration auf die Hauptrisikogruppe, das macht natürlich im Moment Sinn, aber macht das auch langfristig Sinn? Also, oder ist da nicht auch ein bisschen so das Risiko, dass man die Dynamik der Infektion unterschätzen könnte? Die Inkubationszeit ist ja sehr lang.
Genau, die Inkubationszeit ist lang, 1 bis 3 Wochen. Momentan hoffen wir ja sehr, dass es eine Endemie sozusagen bleibt. Das wird sicher kein pandemieartiger Zustand. Aber die zweite Gruppe an Menschen, die sich impfen lassen kann, sind eben Kontaktpersonen, weil die dann eben auch nicht zur Weiterverbreitung des Virus sorgen. Das heißt, wir haben momentan zwei Gruppen in der Bevölkerung im Fokus. Einmal die Männer, die Sex mit Männern haben, und eben Kontaktpersonen. Und das sind eben Haushaltsangehörige, Ehepartnerinnen. Das können auch mal Arbeitskollegen sein und Ähnliches.
Privatdozent Dr. Christoph Bösicke, Oberarzt an der Medizinischen Klinik 1 des Universitätsklinikums in Bonn. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Herzlichen Dank.